Ich weiß von einem Mann, der in China im Gefängnis war und der ganz grauenhafte Dinge erlebt hat. Aber der so gerne beten, im Gebet sein wollte, der also auch dieses Geheimnis der Gegenwart Gottes im Gebet erlebt hat. Und dann hat er den Herrn angefleht, er möge ihm doch hier im Gefängnis eine Möglichkeit geben, wo er so ungestört mit ihm in Verbindung sein kann. Und dann wurde er zur Bestrafung, musste er die Kloaken reinigen. Er stand also, wer weiß wie weit, in der stinkenden Kloake. Und dann erzählt er, wie herrlich das war, wie dieser Gott da war, wie er das gar nicht mehr merkte, wo er stand. Sehen Sie, dann werden wir nicht mehr. Und wenn wir das gar nicht mehr merken, ohne dass wir es merken, verändert sich das. Es hat sich in uns verändert und so verändern sich die Umstände. Sie werden von uns angestrahlt, von dieser Herrlichkeit, und wir verändern sich in Herrlichkeit. Sagt nicht die Heilige Schrift, es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geben. Wenn wir diese neue Schöpfung, es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde werden. Es wird sich alles verwandeln. Bis hin in diese Dimensionen, die haben wir, außerdem die, aber wir haben diese Dimensionen in unserer Gegenwart. Weil du so herrlich bist in meinen Augen, so wertgeachtet, musst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Amen. Wir haben gerade gesungen, Ehre sei dem Vater. Und ich denke, wir ehren ihn am meisten, indem wir das, was er uns gegeben hat, lernen zu empfangen. Und einfach seine Geschenke auch anzunehmen. Und Pfarrer Büchter hat so schön gebetet, dass eben der Auferstandene sich hier heute in besonderer Weise in dieser österlichen Zeit offenbaren soll. Und ich denke, dass wir auch, wenn wir jetzt in dieser Zeit sehr viel den Kreuzweg beten, dann sollten wir einfach diesen Gesichtspunkt mit hineinnehmen. Nicht, dass ich weiß noch aus meiner Zeit, wie sehr ich immer Jesus bewundert habe, dass er so viel für mich getan hat. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit in Spanien, da haben wir so eine Gruppe gehabt und da sind wir dann auch, haben wir den Kreuzweg gebetet, nicht? Und dann, da waren auch sehr schöne so die einzelnen Stationen und wie eine Frau da wirklich mehr oder weniger fast in Tränen aufgelöst war. Und ich glaube, wir müssen uns selbst sehen in diesen Kreuzstationen. Denn in allem konnte uns Jesus erlösen. Indem er, so sagt es die Heilige Schrift, uns angezogen hat. Diese Sünde auf sich genommen hat. Und damit eben mit uns, also dadurch, dass wir in ihm waren, in diese verschiedenen Stationen durchgegangen ist und uns eben erlöst hat. Wir sind mit ihm gekreuzigt, sagt die Heilige Schrift. Und dazu gehören auch die Leidensstationen. Und wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Und da kann ich Sie nur jetzt ermutigen, diesen Gesichtspunkt mit hineinzunehmen. Und Sie werden merken, wie da diese Gnade auf Sie kommen wird. Wie einfach, wie Sie lernen, wie Sie das mehr und mehr erfassen, was wirklich geschehen ist. Und dass dieser Auferstandene jetzt in uns lebt. Und dass wir lernen, jetzt diesen Auferstandenen, dass dieser Auferstandene in uns offenbar werden kann. Und das Schöne daran ist, dass wir sehen lernen, dass Gott hat alles vollbracht. Als Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, da hat er das ganze Erlösungswerk vollbracht. Aber jetzt müssen wir es nicht noch vollbringen, damit es in die Sichtbarkeit kommt. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt, den Helfer, den Lehrer und den Tröster, um dieses große Erlösungswerk in uns zu entfalten. Das ist einfach für unser beschränktes und vom Sündenfall geschädigtes Denken erst einmal gar nicht möglich zu erfassen. Das Schöne aber daran ist, dass der Heilige Geist, der ausgegossen ist in uns, den man ja so auch nicht merkt, dass der es erfasst. Die ganze Heilige Schrift ist nicht gerichtet an uns, an den Menschen, an seine menschlichen Kräfte. Die ganze Heilige Schrift mit all ihren Geboten und Anweisungen ist gerichtet an den Heiligen Geist in uns. Und das, wenn wir das erfassen, dann sind wir auch entspannt, dann kommen wir nicht in diesen frommen Druck hinein, dass er es in uns vollbringt. Er ist der Anfänger, sagt die Heilige Schrift, und er ist auch der Vollender. Das, was geschehen ist, ist viel zu groß für uns. Die einzige Sache, die wir Menschen haben und die wir, ist unsere Entscheidungsfähigkeit, unsere Zustimmung, weil wir eingesetzt sind hier auf der Erde, in diese Position, ist das ganze Geschehen Gottes, sein ganzes Erlösungswerk letztlich auch wieder abhängig von dem, wie weit ich zustimme, wie weit ich das annehme, wie weit ich dem eben auch, und jetzt sind wir wieder bei demselben Thema, Worte gebe. Wenn ich das durch ein kleines Gebet tue, dann hat Gott das angesehen. Das ist genauso wie, wenn Sie zum Beispiel zum Standesamt gehen, und da eben die Ehe vollziehen, da brauchen Sie auch nicht große Gefühle. Der Standesbeamte fragt gar nicht danach. Und Sie unterschreiben nur und damit ist die Ehe rechtskräftig. Und wenn derjenige sagen würde, ich habe das gar nicht so gemeint, dann muss er trotzdem den Gerichtsweg gehen, um wieder aus dieser Ehe herauszukommen. Sehen Sie, und so ähnlich sind die, so muss man sich das vorstellen, wenn wir also auch hier mit Gott beten, wenn wir unsere Gebete vor Gott bringen. Und da kann ich dann auch nur etwas sagen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht sie solche sehr viele Bittgebete machen, was ihnen längst geschenkt ist. Das war meine große Not. Ich habe Gott angeschrien und gebettelt und gebettelt. Und das hat lange gedauert, bis ich dann erkannt habe, worum ich bitte, das habe ich schon. Sondern, dass man anfängt zu danken. Gott ist immer, er wartet darauf, auf meiner Seite, er will mich beschenken. Und wenn ich es annehme, dann habe ich es. Auch wenn meine Seele, die das alles, die eigentlich jetzt davon was fühlen will und verstehen will und was da noch alles so sich abspielt im Bereich der Seele, wenn die das erstmal gar nicht registriert. Das ist ja auch, das haben wir ja so ein bisschen gehört, das ist auch gar nicht der Platz. Mir kommt immer das englische Wort, der Druck, ne? Da ist der Druck, aber da ist letztlich nur das Anzeichen der Symptome. Aber die Situation ist ganz woanders. Die ist im geistlichen Bereich. Und wenn wir, weil wir eben ein geistliches Wesen geworden sind, durch unseren Herrn Jesus Christus, jetzt durch den Heiligen Geist und mit Hilfe des Heiligen Geistes diese Dinge empfangen, dann haben wir sie. Und dann geht es darum, dass wir das dann auch aussprechen. Und möglichst eben die negativen Dinge vermeiden zu sagen. Ich habe wirklich eine Wende in meiner Heilung erlebt, als ich anfing, auf meine Worte zu achten. Und dann ist mir erst aufgegangen, wie viel negative Worte in meinem Wortschatz waren. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mich bemühte, diese Sprache abzulegen. Das fällt einem vorher gar nicht auf. Das ist ja eben dieser große Betrug, dass wir Dinge sagen und dann sagen wir immer, das habe ich nicht so gemeint. Nicht? Im Grunde nimmt Gott unsere Worte genauso ernst. Und weil wir unsere Worte nicht so ernst nehmen, sind wir auch nicht in der Lage, Gottes Worte ernst zu nehmen. Dann denken wir, haben wir auch so ganz unterschwelliges Verständnis, hat Gott das wirklich gemeint? Oder am besten können wir das am Sündenfall ablesen, wo die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben. Diese Situation, die ist dann immer unterschwellig da. Und so kann ich nur sie ermutigen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass gestern hier wirklich sehr viel Heilungen geschehen sind, die ich so gespürt habe. Ne? Aber da ist auch so eine drollige Geschichte, die ich auch erst einmal lernen musste, nicht? Wenn ich für Kranke, als ich für Kranke anfing zu beten und eben auch so gar nichts merkte. Ich habe dann nur so gestanden und so im Glauben dann gebetet und so. Und dann habe ich dann so gemerkt, dass dann irgendwelche anderen Leute, die merkten so, dass irgendwie so eine Kraft in ihren Händen war und so weiter. Und irgendeinmal passierte mir das auch, dass ich merkte, dass auf einmal meine Hände wie Feuer waren. Und dann war ich überzeugt. Also wenn das kommt, dann wird der Mensch gesund. Ne? Aber wenn dieses Feuer, wenn ich das nicht spüre in den Händen, also dann kann ich gleich bleiben lassen. Ne? Und dann musste ich es wirklich lernen, auf solche Dinge auch nicht mehr zu achten. Und erlebte, wenn ich so gebetet habe, ich weiß einmal, ging es mir selber sehr schlecht und ich habe da so ein ganz kurzes Gebet gebetet, um diese Person letztlich loszuwerden. Und Gott hat sofort eingegriffen und geheilt. Nicht? Also je mehr wir uns selber zur Seite stellen lernen, in allem, ob wir für den Menschen beten oder ob wir Gebet empfangen, umso mehr kann Gott tun. Und nun ja, ich habe das gestern hier sehr stark gemerkt. Ich hatte auch den Eindruck, dass der ganze Himmel hier versammelt war, sich mit uns hier gefreut hat und dass wirklich viel geschehen ist. Sie müssen es jetzt nur lernen, festzuhalten und dran zu bleiben. Und das Erstaunliche ist, das habe ich jetzt schon einige Male erlebt, dass Dinge geschehen, die Stunden später oder Tage später an den Menschen. Also bei einer Familie sind dann erstaunliche Befreiungen geschenkt worden. Und das war der zweite oder dritte Tag. Und dann ging es in dieser ganzen Woche weiter. Nicht? Also das Wort Gottes, was Sie heute empfangen haben oder an diesem Wochenende, wirkt weiter. Und sodass Sie wirklich mit großem Vertrauen jetzt in den Alltag hineingehen. Und dann ist eben auch gut, wenn Sie sich die Kassetten immer wieder anhören. Ich hab das in meiner Krankheit auch gemacht. Und ich mache es heute manchmal noch. Und einmal, da war ich auch so ein bisschen erschöpft und müde und wie man das eben auch erlebt. Und dann hör dir diese Kassette an. Ach, so ungefähr, die kenne ich doch. Ne? Und dann hörte ich sie mir an. Und das war genau das, was ich brauchte. Oder einmal habe ich so gebetet, ich bete immer, wenn ich die Vorbereitungen mache. Und ich kam nicht weiter. Und dann hörte ich dasselbe, hörte die oder die Kassette an. Und dann denke ich, ja, da habe ich es ja schon gesagt. Warum fällt mir das jetzt nicht ein? Wissen Sie, da merkt man einfach diesen Trugschluss, wenn man denkt, man hat es hier oben, dass man es schon hat. Nein, der Glaube, der so wichtig ist, der diese Kraft in das Wort des Gottes in uns entwickelt, der kommt aus dem Hören und dem Hören. Und das Beste ist, es ist die eigene Stimme. Wir sind uns selber der beste Prediger. Und wenn ich das jetzt nochmal so an diesen Vortrag nochmal erinnere, an diese Situation mit diesem Quark, mit dieser Teilchen, der in der Materie ist. Wir haben diese Berge und diese Dings zusammengequarkt, möchte ich mal so sagen. Und dann jetzt müssen wir sie entquarken, ne? Mit unserer Stimme. Ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, unsere Stimme ist die Adresse im geistlichen Bereich. Das ist die Adresse. Und wenn unsere Stimme diese Dinge sagt, nicht, dann gehorchen die Umstände, die Berge, die gehorchen unserer Stimme. Und es ist sehr, sehr gefährlich, wenn man einfach über die Umstände so viel spricht. Sondern wir sollen einfach, so sagt es uns die Heilige Schrift, zu den Umständen, zu dem Berg, sagt Jesus, sprechen. Und und das sind alles so Sachen. Und wenn dann die Symptome der Krankheit jetzt noch nicht weg sind und die Schmerzen da sind, dann kann ich sie nur ermutigen, auch zu ihrem Körper zu sprechen. Also ich habe angefangen, zu meiner Bauchspeicheldrüse zu sprechen. Oder ich habe dann einfach einmal gesagt, so jetzt hör auf damit. Mit diesen Schmerzen, jetzt hör auf damit. Nicht? Und seltsamerweise, der Körper hat reagiert. Denn der Körper ist auch programmiert. Und wir haben ja gehört, das meiste, wir bestehen aus Wasser und das Wasser nimmt die Worte auf. Die ganze Schöpfung ist so gestaltet, dass sie die Worte, dass sie unsere Worte aufnehmen. Nicht, dass wir so viel Luftverschmutzung haben, das sind nicht die Folgen der Technik oder was wir da so alles meinen, sondern eigentlich eher die Worte. Der Heiland sagt es, was aus dem Mund herausgeht, verunreinigt den Menschen. Und so verunreinigt er nicht nur den Menschen, sondern er verunreinigt auch die Atmosphäre, er verunreinigt auch die Luft. Er verunreinigt die Situation in der menschlichen Gemeinschaft. Die Worte sind es, die uns verunreinigen und damit den anderen auch verunreinigen und schaden. Ja, und dann ist noch ein Hinweis sehr wichtig, wenn ich jetzt so davon gesprochen habe, dass wir diese Heilung oder die Befreiung so lernen sollen zu empfangen, dann heißt das nicht, dass ich mich den normalen Umständen, den Hilfen, die jetzt auch im menschlichen Bereich da sind, auch stellen darf. Da gibt es eben auch diese ganz schlimmen Belehrungen, wenn du jetzt geglaubt hast, dann schmeißt du die Medikamente weg, ne? Dann brauchst du das nicht mehr oder dann gehst du auch zum Arzt nicht. Ne? Und das gilt auch, wenn es um psychotherapeutische Behandlungen geht. Ne? Wir können diese Dinge, soweit sie, wir werden es spüren, wie weit es Hilfen sind, die uns helfen. Und dann werden wir da schon die Entscheidungen treffen. Aber wir können ganz normal den Weg gehen und der Heilige Geist wird uns führen. Und diese übergeistlichen Dinge sind immer gefährlich. Diese Extreme sind immer gefährlich. Das ist nie die Denkweise Gottes. Die Denkweise Gottes ist nicht entweder oder. Da sind wir so gefangen im griechischen Denken. Da haben wir entweder die Sichtweise und dann marschieren wir auf Gedeih und Verderb in die Richtung oder wir haben die Sichtweise und können auf beiden Seiten eben vom Pferd fallen, so möchte ich mal sagen. Sondern die Sichtweise Gottes ist immer das eine und das andere. Und das Leben ist auch so. Wenn wir gerade eingeatmet haben und wissen, dass das Einatmen ja ganz wichtig ist für das Leben, dann müssen wir im nächsten Augenblick ausatmen. Sonst können wir nicht wieder einatmen. Und so ist das auch mit dem, wenn wir so gehen. Nicht? Dann haben wir den einen Fuß, der berührt einen anderen Punkt auf dem Weg und dann müssen wir den nächsten Fuß nehmen. Also es ist einfach im Leben, das Leben ist in diesen sogenannten Gegensätzen das eine und das andere. Und da hilft uns der Heilige Geist, dass wir das jetzt so lernen, dass die beiden Blickfelder, die Taube, sage ich ja immer, hat diese fokussiert mit diesen zwei Augen, sie sieht immer beides, sie sieht das vollkommene Erlösungswerk. Und sie sieht auch all das, was noch immer nach Erlösung schreit. Und es ist auch nicht gefährlich, dahin zu schauen. Wenn wir wirklich lernen zu wissen, dass wir auf dieses Erlösungswerk schauen lernen, dass wir die, wenn wir gelernt haben, Gottes Sichtweise zu tun, so zu schauen, wie er schaut. Das heißt, wenn wir lernen, auf das Licht zu schauen, wird es uns keine Furcht bringen, das andere auch zu sehen. Und deswegen ist der Heilige Geist der gute Lehrer, der uns dann auch solche Dinge wie Sünde und sowas zeigen darf. Er kann es sehr gut zeigen, weil er in diesem Einklang uns das zeigt, indem er uns immer mehr uns einübt, das Licht zu sehen. Dann dürfen wir das andere ruhig im Auge halten und lernen, wie man es ablegt. Nicht? Da in irgendwelche Extreme zu fallen, ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen sage ich das jetzt. Nicht? Wenn man sich jetzt nun so ein, erst einmal so, jetzt haben wir uns so auf das Licht eingestellt und jetzt wollen wir da gar nichts, das Negative auch gar nicht mehr sehen. Nein, im Zusammenwirken des Lichtes wird das Negative, hat es keine Kraft mehr. Und es bringt uns dann auch Freude. Es ist einfach so, wie wenn Sie sich im Wald verirrt haben und plötzlich ist da ein Weg und sagt, das ist die falsche Richtung. Dann wird man ja auch nicht zusammenbrechen und denken, das ist jetzt die falsche Richtung, sondern man weiß, man muss diesem Wegweiser folgen und einfach umkehren. Sündenerkenntnis ist einfach nur in die andere Richtung gehen zu lernen. Nicht? Es hat nichts mit Verklagen, nichts mit Verdammen zu tun. Gott verklagt niemals, Gott verdammt niemals. Und das, was wir am ersten Abend gehört haben, Jesus musste so lange vor dieser Ehebrecherin stehen und sie musste seine Liebe so sehen, bis sie in der Lage war, nicht mehr sich zu verklagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, in dieser Gegenwart des Lichtes, in der Gegenwart Gottes zu leben, damit der Verkläger in uns aufhört. Und wir uns selber, denn wir sind uns selbst der größte Feind. Wir sind der schlimmste Verkläger. Das wissen wir oft gar nicht. Und jemand hat auch mal so was Schönes gesagt, das habe ich so behalten. Er hat gesagt, wenn die Leute so zu ihm kommen und dann auch sagen, der hat das und das und die Leute reden das und das über mich und so, ne? Da hat er gesagt, ja, aber Jesus sagt nicht, du wirst das haben, was die anderen sagen, sondern du wirst haben, was du sagst. Wenn ich also zu dem, was die anderen da so sagen, nicht zustimme, dann kann mich das überhaupt nicht belasten. Ich kann wirklich in dieser Ruhe bleiben, denn ich stehe vor meinem Gott. Und jetzt möchte ich über die Waffenrüstung sprechen. Also die Waffenrüstung ist wirklich so diese neue Schöpfung. Es ist, ich habe ja eine Zeit lang ich habe es auch bei anderen so gesehen. Ich möchte vielleicht dazu mal aufstehen, wenn man vieles, wenn man so vormacht. Ich bin eben eine Lehrerin und ich weiß auch, wenn man Dinge gesehen hat, die sich besser einprägen. Also, dann nach einer gewissen Zeit, nachdem ich also so in der Nachfolge Jesu gestanden habe und natürlich dann auch als besonders eben in dieser schlimmen Krankheitszeit und was man dann so in den Anfängen auch erlebt, nicht? Und auf einmal wurde mir, also habe ich dann gelernt, ne, gegen den Teufel musst du vorgehen, du hast die Autorität. Und hier ist die Waffenrüstung. Und dann habe ich mir die Waffenrüstung so richtig einverleibt. Ich habe sie auswendig gelernt. Ne? Und dann habe ich mit der Waffen, bin ich mit der Waffenrüstung losmarschiert. Ne? Jeden Morgen habe ich aufgepasst, dass ich nur die Waffenrüstung anziehe, wenn der Teufel jetzt auf mich zukommt, dass ich sie auch anhabe. Und dann habe ich angefangen, mit meiner Waffenrüstung rumzuklimpern. Und habe mich gewundert, wie der Teufel von allen Seiten auf mich zukam. Und dann habe ich gesagt, ja, Heiland, jetzt bin ich so brav, jetzt mache ich das, ich ziehe die Waffenrüstung an, so wie ich es gelernt habe. Und also, und dann... ja, dann habe ich eben immer wieder etwas getan. Also viele Dinge, die hat mir Gott einfach dann selber gezeigt. Ich habe, ich sage das oft, ich bin mit einem kleinen rostigen Taschenmesser an so große Berge gegangen und habe da rumgemacht, ne, bis ich da einen Weg gefunden habe. Und ich weiß noch, wie ich gemerkt habe, ich gedacht, Zucker, da stimmt doch was nicht. Naja, und dann habe ich so gebetet und so. Und dann hat Gott mir auf einmal eine Offenbarung über die Waffenrüstung gegeben. Und die ist so wunderbar. Er hat gesagt, es hat keinen Zweck. Wenn du dir die Waffenrüstung anziehst und unten ist der alte Mensch. Ne, da kann man sich die Wahrheit gürten, noch so sehr an der Wahrheit, und in mir ist alles voller Lüge. Das heißt, das Panzer der Gerechtigkeit und die Schuhe des Evangeliums, des Friedens und all das, nicht? Und dann hat er mir das gezeigt. Die Waffenrüstung ist eigentlich die neue Schöpfung. Das ist das neue Wesen. So wie Jesus Wahrheit ist und wie die Wahrheit eigentlich immer nur eine Person ist, deswegen brauchen wir uns über Glaubenssituationen nie zu streiten. Solange wir uns da streiten, Jesus hat sich nie gestritten, da gab es also diese großen Unterschiede zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern. Die einen glaubten an die Auferstehung und die anderen nicht, aber da hat sich Jesus nie hineinbegeben. Die Wahrheit des Wortes Gottes wird immer Person. Sie wird immer eingeschrieben. Sie wird in uns, wird ein Stück in uns. Und wenn ich dann den Teufel angeschrien habe, in Jesu Namen, es steht geschrieben, und dann laut gebrüllt habe, weiß ich nur, wie der Herr mich dann mir das gezeigt hat. Ja, es steht nur geschrieben im Herzen. Und wenn es da geschrieben steht, brauchst du gar nicht so viel sagen. Nicht? Wir denken oft, es steht geschrieben. Es steht einmal hier geschrieben, aber es nutzt mir nichts, wenn ich es nicht hier eingeschrieben habe. Und da gibt es im Psalm 42 diesen wunderbaren Hinweis, meine Zunge ist ein Griffel, der Griffel eines guten Schreibers. Diese Zunge ist jetzt vom Heiligen Geist entzündet und die schreibt diese Wahrheit in mein Herz hinein. Und wenn es dann da geschrieben steht, dann brauche ich gar nicht viel zu sagen. Jeder Mitmensch merkt, dass da was in dem Menschen geschrieben steht. Und der Teufel ist recht. Also das war zunächst einmal das. Und dann eben gegürtet an den Lenden mit Wahrheit. Und da wusste ich, so wie Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit, so muss diese Wahrheit wieder ein Stück in mir werden. Oder wie diese Witwe zu diesem Propheten Elisa und sagt, nun weiß ich, dass dein Wort, dass das Wort in deinem Munde Wahrheit ist. Also wenn die Wahrheit hier eingeschrieben ist in unserem Wesen, dann werden wir auch aus dem Überfluss, wie der Heiland das ja sagt, so sprechen. Das wird uns gar nicht Mühe machen. Nicht? Deswegen ist es so wichtig, jetzt mit dem Griffel des guten Schreibers zusammenzuarbeiten und diese Wahrheit einzuschreiben. Deswegen ist diese Wahrheit schon total da, aber ich muss sie auch in Existenz rufen, das heißt erstmal hier in den Schatz, ich muss das ins Herz hineinnehmen. Und das geschieht auch durch den Mund, durch die Sprache. Ja, also dann wurde ich, das ist dann, ich bin die Wahrheit. Und dann wurde mir, dann sind mir die anderen Schriftstellen auf einmal aufgegangen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein Weg, das ist mein Wesen geworden. Und dann bin ich auch Friede. Gott hat Frieden gemacht, steht geschrieben, und der Gott des Friedens lebt in mir, sagt die Heilige Schrift. Und dann heißt es so schön, und der Gott des Friedens zertrete Satan in Kürze unter unsere Füße. Ja, und das lernte ich dann, dass diese drei Dinge sehr entscheidend sind, dass das die Waffenrüstung ist. Ich bin Wahrheit geworden. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes geworden, die Gerechtigkeit Gottes. Darüber zu meditieren, würde ich Ihnen wirklich anempfehlen. Es ist gewaltig. Und ich bin Friede geworden. Ich habe durch diesen Jesus Christus Frieden mit Gott und damit habe ich Frieden mit allen Menschen. Und dann kommt der Schild des Glaubens. Das glaube ich. So denke ich, der Helm des Heils. Und so spreche ich. Das ist die Waffenrüstung. Ja, wunderbar. Ne? Ich wusste auf einmal, was die Waffenrüstung ist. Ne? Also dann ist man ja immer wieder so, Halleluja, ich weiß Bescheid, also diesen Fehler mache ich nicht mehr. Ich, Herr Jesus, ich bin die Wahrheit. Halleluja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin Friede, das glaube ich, so denke ich und so spreche ich. Oh, Halleluja. Und dann ging es los. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Plötzlich, an einem Morgen bete ich, die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott. Oh, ich war immer auch wieder mit dem Teufel beschäftigt. Ich sagte ihm, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Gerechtigkeit. Ich bin Friede. Und dann wurde mir klar, ich habe ja weiter den Teufel im Blickfeld. Dem ist es ganz egal, ob ich ihn anschreie, es steht geschrieben, ob ich herumklimpere. Na, Hauptsache, ich schaue auf ihn. Und vor Gott. Als mir das aufging, diese Waffen meiner Ritterschaft sind nicht fleischlich. Das andere ist immer noch fleischlich. Sondern sie sind geistlicher Natur und sind mächtig vor Gott. Mit dieser Waffenrüstung stehe ich vor Gott. Ich stehe mit allem, was ich tue, vor meinem Gott. Und wenn ich das so lerne, so vor meinem Gott zu stehen, dann werde ich über die Angriffe des Teufels gar keinen großen Aufwand mehr treiben. Ich weiß, ich glaube, es war der Pfarrer von Ars oder einer dieser Heiligen, der ja auch große Kämpfe hatte mit Satan und dann irgendwann lernt, oder einer ist es gewesen, wer, weiß ich nicht mehr so genau, der dann einfach wieder so einen Angriff hatte und hat gesagt, ach, du bist es nur, hat sich umgedreht und geschlafen. Wenn wir wirklich lernen, vor Gott zu stehen, dann werden wir das erlernen. Dann werden wir da hineinkommen in diese Herrlichkeit, wo dieser Bruder Lorenz reingekommen ist, der ja auch jahrelang darunter gelitten hat, er ist von Gott verdammt. Und jetzt ist er schon im Kloster und es nützt ihm nichts. Er ist von Gott verdammt. Und als er dann so in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes kommt, und dann ist ihm das alles egal, wenn er auch in die Hölle kommt, Hauptsache Gott ist da. Und da war er aus dieser Perspektive raus. Nur die Gegenwart unseres Gottes, die ist wichtig für uns. Und wir müssen lernen, in dieser Gegenwart zu leben. Auch mit unserer Waffenrüstung. Und dann ist die Waffenrüstung ein Lobpreis, eine Ehrerbietung an unseren Gott. Und jetzt gehe ich und sage, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, so wie du Wahrheit bist. So bin ich Wahrheit. Und wenn mir dann schlechtes Gewissen kommt, ne, ich weiß ja nun schon, das ist vom Teufel, ne, aber dann muss man ja auch lernen, damit umzugehen, ne. Dann sage ich, hier, Vater, ich klammere mich an Jesus, der in mir lebt. Ich sage das im Glauben an Jesus. Ich klammere mich an Jesus. Und dann einmal hatte ich so den Eindruck, du brauchst dich gar nicht so dran zu klammern, ich weiß es doch. Nicht? Also dieser Jesus, der ist ja jetzt in mir. Nicht? Und dann kann ich sagen, Vater, so wie du Wahrheit bist, so bin ich Wahrheit. Oh Vater, ich sag's denn so, so wie du an mich glaubst, so glaube ich an dich. Denn dieser Jesus in mir glaubt alles. 1. Korinther 13, dann gucke ich mir das so an, ne? Was da alles so steht, was die Liebe tut. Sie glaubt alles. Und dann, ach Halli, das ist so wunderbar, Vater. Ich bin nach deinem Bild geschaffen. Und dann kommen mir Sachen, dann kommen mir Worte der Heiligen Schrift. Und sie bekommen eine ganz andere Bedeutung. Ich habe es nicht mehr mit den negativen Dingen zu tun. Ich habe es nicht mehr mit der Krankheit zu tun. Ich habe es nicht mehr mit meinen Schwächen zu tun. Ich habe es mit meinem Vater zu tun. Ich bete auch nicht mehr, damit ich nun gut in den Tag hineingehe. Der Bruder Lorenz, der hat nachher gar nicht mehr gebetet. Er ist da gar nicht mehr, hat diese ganzen im Kloster dann gar nicht mehr gemacht. Er hat das so eben noch so lange vor den so. Aber er hat einfach gesagt, es ist so eine Einheit geworden, wenn er da seine Pfannkuchen gebackt hat und gekocht hat in der Küche, so vor Gott gestanden, dann brauchte er halt keine extra Zeiten des Gebets mehr. Dann ist alles plötzlich Gebet. Weil er in allem nur noch vor diesem Gott steht. Und dann lernen. Das dann, ich kann nur so sagen, was ihnen dann so einfällt zu sagen oder wo ihnen dann so Worte Gottes ins Herz kommen, das sprechen sie dann aus und ehren Gott damit, dass sie eine neue Schöpfung sind. Vater, so wie du Liebe bist, so wie du Vergebung bist, so bin ich auch Vergebung. Und wenn ich mich gerade geärgert habe, ne, die Vergebung fließt aus mir, sage ich. Die fließt aus mir. Und glauben Sie mir, wenn ich dann mit jemandem konfrontiert werde, wo die Vergebung notwendig wird, ich merke richtig, wie sie anfängt zu fließen. Weil ich es immer wieder mir vergegenwärtige und sage, und auf einmal merke ich, wie sich alles verändert, und dann sage ich gar nichts mehr, und der andere schimpft, und die Vergebung fließt. Ich weiß noch, in Gegenwart eines Mannes, der so schlimme Dinge gesagt hat, ne, dann hat er auf einmal gesagt, also was ich jetzt hier alles sage, ist ja grauenhaft. Hör mal, kannst du für mich beten? Ich habe gar nichts gesagt. Wenn wir das so uns vergegenwärtigen, dann merken wir, es ist wirklich wahr. So wie dieser Raucher erfasst hat, Mensch, ich bin wirklich erlöst von dieser Zigarette. Es ist wirklich so. Und dann, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Gerechter kann ich nicht werden, sage ich, Vater. Der Gerechte lebt in mir. Erst habe ich dann immer noch gesagt, ich tue da nichts mehr hinzu. Ich tue auch nichts weg von dem, was du getan hast, denn das sagt ja dein Wort, Herr. Aber ich bin die Gerechtigkeit. Und wenn ich gerade gelogen habe, dann stehe ich erst recht auf und sage, ich verleugne das alles, das bin ich nicht mehr. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Nicht? Die Geschichte, dass ich den Alfred belogen habe, kennen ja viele auch, ne? Am Telefon. Und dann habe ich hinterher gedacht, ich wusste genau, es ist gelogen, ne? Aber war zu feige zu sagen, Entschuldigung, das ist gelogen. Und dann bin ich erst einmal vor Gott damit gegangen. Und dann war ich so gestärkt, dass das sind die alten Lumpen, die kommen aus dem alten Leben, damit habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Also kann ich auch meinen Bruder, den ich sehr liebe und ehre und schätze, hingehen zu ihm und sagen, weißt du was, ich habe dich gerade belogen. Und er war so lieb zu mir. Ja. Dass er mir die Absolution nicht durchs Telefon gegeben hat, war alles. Also, diese Sachen, die können wir uns gar nicht genug vergegenwärtigen. Und dann, ich habe Frieden. Ich bin Friede, der Gott des Friedens. Der lebt in mir. Der lebt in mir. Und das ist für einen Menschen, der den Krieg erlebt hat, eine der wichtigsten Dinge gewesen, eine der herrlichsten Erlösungen, dass in mir dieser Friede ist. Und dass ich Friede habe, auch mit all den meiner Vergangenheit. Und Frieden habe mit all den Menschen, die jetzt mit mir leben. Und dann sage ich, mit all denen, die auf mich zukommen. Und das ist so herrlich. Und dann den Schild des Glaubens, das glaube ich. Und wenn ich so den Schild des Glaubens, dann sage ich, Halleluja. Ich bin die, der Vater lieb hat. Und dann höre ich, wie Gott, der Vater zu Jesus gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dieser Sohn, dieser lebt in mir. Und dann sage ich, Vater, du hast wohlgefallen an mir. Du hast Wohlgefallen an mir. Und dann mache ich das, weil man das, dann erschreckt man ja so ein bisschen, ne? Weil man ja dann auch so manches Negative noch so an sich hat. Aber Gott hat Wohlgefallen an seinen Kindern. Steht immer wieder da. Er hat Wohlgefallen an seinem Volk. Und was hat das Volk alles getan? Ja, und dann bete ich in Sprachen. O Vater, du hast Wohlgefallen an mir. Korachalatios do gloria prachalama. O, du hast Wohlgefallen. Und dann kommen mir die Sachen. Dann stelle ich mich immer gerade hin. Und dann auf einmal, Gott hat Wohlgefallen. Ja, mehr brauche ich ja gar nicht. Ob ich nun den Menschen gefalle oder nicht, ne? Dann brauche ich das ja gar nicht mehr. Also auch als Gott mir das so sagte, die Ehrerbietung, ich habe dich höher geachtet als mich selbst. Dann nehme ich so die Ehrerbietung meines Vaters in Anspruch. Er ehrt mich so. Er hat Wohlgefallen, weil ich so wertgeachtet bin in seinen Augen. Muss ich auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Und dann höre ich, wie der Vater mir diese Worte sagt. Und ich sage sie, ich spreche sie mir dann zu. Und dann habe ich eine lange Zeit immer wieder so gebetet. Ich habe mir das so gewünscht, auch in meinen Seminaren, dass die Herrlichkeit Gottes so kommen soll, dass sie so über die armen Kranken kommt, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Und ich habe so um die Herrlichkeit Gottes gebetet. Und auf einmal habe ich wieder erfasst, ja, das, ich mache es mal anders, ne? Musst du auch herrlich sein. Vater, ich musst du auch herrlich sein, sagst du. Oh, ich bin die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn ist in mir. Ich bin in dieser Herrlichkeit. Der Thron deiner Herrlichkeit singe ich dann. Der ist in mir. Der Thron deiner Herrlichkeit. Denn Jesus lebt in mir. Und das spreche ich mir dann alles zu, das glaube ich. Das glaube ich, sage ich immer. Das glaube ich. Und dann, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, voller Licht, voller Kraft, voller Herrlichkeit. Je mehr Worte Gottes ich mir so zuspreche, umso mehr kommen sie hinein. Und dieses, der Schatz in mir wird immer größer und immer größer, immer herrlicher und herrlicher. Und dann den Schild des Glaubens, so des Heils, so denke ich. Vater, und das ist ja genau der Knackpunkt beim Bruder Lorenz. Er hat angefangen, seine Gedanken auf Gott einzurichten. Er hat sich trainiert, immer Gott in seinen Gedanken zu haben. Neulich habe ich mal einen aus dem Auka-Stamm, einen Indianer, noch so, also einen dieser Stämme, die da im Dschungel leben, der sich dann bekehrt hat und der gefragt wurde, ja, was er unter Liebe versteht, das Wort Liebe kennt dieser Stamm gar nicht. Ja, wie interpretiert ihr Stamm diesen Begriff? Und dann sagt er, dass man Jesus immer im Gedanken hat. Wenn man jemanden liebt, dass man ihn immer in den Gedanken hat. Und das ist, da habe ich gedacht, genau so. Meine Gedanken. Und dann marschieren die Gedanken manchmal, wer weiß wohin, ne? Dann kann man sie zurückrufen. Nein, ich denke an meinen Vater. Und dann sage ich immer, meine Gedanken sind auf dich gerichtet in voller Liebe. Du bist das Zentrum meines Denkens. Vater, du bist es. Auch wenn die Gedanken marschieren. Aber wenn Sie das immer wieder sagen, das habe ich vom Bruder Lorenz gelernt, tun die Gedanken das auch. Sie gehorchen mir. Sie sind ja dem Sprechen untergeordnet. Und immer mehr erlebe ich, wie meine Gedanken sich auf Gott einrichten, wie sie bei Gott sind. Und dadurch kommen auch diese vielen Offenbarungen auch für meine Vorträge. Ja, und dann das Schwert des Geistes. Und dann das Schwert des Geistes, Herr. Und dann sehe ich so den Jesaja, der aufschreit, weh mir, ich vergehe, ich gehöre zum Volk von unreinen Lippen, als er so in die Herrlichkeit Gottes kommt. Und wie er dann sieht, wie ein Engel mit einer Zange von dem Altar eine Feuerkohle nimmt und ihm den Mund berührt und sagt, jetzt ist dein Mund gerührt. Und das sage ich dann, mein Mund ist berührt mit der Feuerkohle vom Altar, mit diesem Leidensfeuer unseres Gott, unseres Heilandes, der für diese, der Nakai, aus dem, als er da beschimpft und alles am Kreuz, er tat seinen Mund nicht auf. Die sind berührt, diese Lippen. Mein Mund ist erlöst vom väterlichen Wandel durch das heilige Blut. Mein Mund ist gewaschen mit diesem Blut. Und dann mache ich mir das gegenwärtig. Und ich bin ein Mensch, der die Wahrheit spricht, sage ich. Der das Wort Gottes spricht. Ich bin den negativen Worten und der negativen Sprache abgestorben. Dieses alles ist mit gekreuzigt, es ist und auch schon im Grab. Dann müssen Sie mal so ans Grab gehen, da hört man ja niemanden mehr reden, ne? Und dann wird das, und dann auf einmal gestaltet sich das, dieses neue Wesen. Und dann ist das so herrlich. Und dann gucke ich auf die Uhr und dann ist die Zeit um. Früher war das immer so, ne? Hatte ich mir vorgenommen, wenigstens 10 Minuten diese Proklamationen zu machen oder wenigstens 10 Minuten, als ich damals anfing in Sprachen zu beten. Ne? Nach 5 Minuten ging mir schon die Luft aus. Und dann hatte ich noch 5 Minuten und dann habe ich 8, 9, 10. Ne? Und plötzlich verändert sich das. Und dann vergessen Sie wirklich nicht nur die negativen Umstände. Sie vergessen nicht nur die Schmerzen manchmal oder das, ne, die Müdigkeit, mit der ich manchmal auch noch immer zu kämpfen habe. Man vergisst vor allen Dingen den Teufel. Er hat gar keinen Raum mehr. Und das ist die Waffenrüstung. Das sind die Waffen unserer Ritterschaft. Die sind nicht fleischlich. Die sind geistlich vor Gott. Und damit ehre ich meinen Gott. Damit ehre ich meinen Gott. Und dann habe ich den Lobpreis. Früher, ich meine, werden Sie sich ja auch kennen, ne? Du bist der Höchste, o Herr. Und dann fällt einem dies ein, jenes ein. Du bist der, Und dann fällt einem ein, wie man gerade beleidigt wurde. Du bist der Höchste, o Herr. Aber wenn man anfängt, so in die Gegenwart Gottes zu gehen und das erstmal ganz in der Trockenübung zu üben, sie glauben gar nicht, es realisiert sich. Und ich bin so ein kleiner Anfänger. Eigentlich ist es ja fast schon noch gar nicht so möglich, dass ich jetzt da schon anfange, drüber zu reden. Aber ich verstehe, was der Bruder Lorenz gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ich ein Priester wäre, dann würde ich nur noch das den Menschen sagen. Und wenn ich ein Beichtvater wäre, dann würde ich nur noch das den Menschen sagen. Und deswegen, bei jedem Seminar hören Sie jetzt dasselbe im Grunde, ne? Aber wir müssen es uns auch immer wieder neu zusprechen und immer wieder neu daran erinnern. Und deswegen sagt ja auch Gott, wenn ihr zusammenkommt, dann sagt er, dann habe jeder etwas und dann sollen wir uns Psalmen zusingen und solche Dinge. Das war mir immer ein bisschen seltsam, ne? Jetzt verstehe ich langsam, was die Heilige Schrift meint. Im Grunde tue ich wirklich das, was der Herr mir gesagt hat, das hat er alles zugesprochen. Und er sah an, alles, was er geschaffen war, hatte, und siehe, es war sehr gut. Und so höre ich, wie er mir das sagt, weil du so wertgeachtet bist. Zu jedem von ihnen sagt er, weil du so wertgeachtet bist, in meinen Augen habe ich den letzten Bluttropfen gegeben. Weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Meine Augen, meine Blickrichtung macht dich herrlich. Schau in meine Augen. Schau, wie ich dich anschaue. Jesus hat mir mal ein wunderbares Bild gezeigt. Ja, das war ja so eine Zeit lang, wo ich so fromm geworden bin und habe dann gedacht, tanzen, darf ich nicht mehr. Und so war es auch in diesem Zusammenhang. Und ich war ein Tänzer. Und dann habe ich das. Und eines Tages, da erlebe ich in einem Gottesdienst, Da habe ich das auch zum ersten Mal so konkret so für mich erlebt, wie dann die Leute da rumhüpften und ich konnte damit gar nichts anfangen. Also das war mir doch. Nee. Also so weit ging es nicht bei mir. Und auf einmal stand Jesus vor mir und wollte mit mir tanzen. Ich war so erschrocken, außerdem wie er aussah. Er hatte so ein Hemd, also ich meine, er offenbart sich uns so, wie wir es gerade verstehen. Ne? Also, dass Jesus so ist, das will ich damit nicht sagen. Und da hatte ich hier ein Medaillon so auf der Brust. Und ich dachte, hä? Und er guckte mich so an und lachte und sagte, hättest du nicht gedacht, ne? Und dann dachte ich, nee. Und er sah, dass ich immer auf das Medaillon guckte. Und er sagte, ja, klar, da bist du drin. Da bist du drin. Ich dachte, und dann sagte er, ja, noch kann ich es dir nicht zeigen, wie schön du bist. Deine Augen können es noch nicht sehen. Sehen Sie, deine Augen können es noch nicht sehen. Aber als ich so ein bisschen in seine Augen blicken durfte, Da merkte ich was von dieser Schönheit, wie er mich ansah. Und das ist es, wenn wir in die Augen unseres Vaters sehen, dann sehen wir, dass wir herrlich sind. Wir sehen es an seinen Augen. Und dann entwickelt sich das in uns. Weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen. Das soll jeder heute mitnehmen. Musst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Und wenn wir dann diese Liebe, die müssen wir erst so empfangen. Wir brauchen sie nicht aus uns rauszuquetschen. Wir müssen alles erst von Gott empfangen. Und wenn sie sich dann in uns gestaltet, dann geht sie wie ein Echo zu ihm zurück. Dann ist das dann dieser Liebesdialog zwischen mir und meinem Vater. Dann und dieser Liebesdialog zwischen diesem auferstandenen Jesus, der in mir lebt, und meinem Vater. Und dann ist alles unwichtig. Dem Bruder Lorenz war es unwichtig, wenn nur dieser Vater, dieser Gott immer so bei ihm war. Und das war dann manchmal fast zu viel für ihn. Wir müssen oft dahin kommen, dass unser Körper, unsere Seele es erträgt. Ich habe gestern schon gesagt, als Jesus dem Johannes, der so viel über die Liebe Gottes im Evangelium uns mitteilt, der an seinem Herzen geruht hat und den Herzschlag des Herrn gehört hat. Deswegen konnte er auch am Kreuz stehen bleiben. Dieser Johannes, der so viel Offenbarung über diese Liebe Gottes hatte, fällt hin wie ein Toter, als er dem Auferstandenen begegnet. So viel herrlicher ist diese Liebe des Auferstandenen in uns. Und wenn dieser Lobpreis, diese Ehrerbietung des Auferstandenen in mir durch meinen Mund zum Vater geht und das zum Vater und dieser Dialog sich immer mehr entwickelt, dann ist es einem ganz egal, wo man ist, in welcher Hölle man ist.